Wir haben ganz viel von Jesus schon gehört heute. Zeugnisse von den Liedern. Und ich habe mir heute vorgenommen, dass wir über unsere Gemeindekultur sprechen. Das heißt nicht alles, sondern über Kultur der Gemeinde überhaupt. Genau. Und als ich zum ersten Mal diesen Begriff Gemeindekultur gehört habe, konnte ich nicht viel damit anfangen. Ich wusste nicht genau, was das ist, was das eigentlich bedeutet. Hab gedacht, so, das ist wieder so ein neues Modewort für irgendwas, was es schon, wer weiß wie lange gibt, aber es hat mal wieder eine neue Bezeichnung gekriegt. Oder irgend so ein neuer Trend oder irgendein neues Konzept, was man dann irgendwie in die Gemeinde hineinbringen soll. Aber als ich dann hörte, worum es ging, wurde ich hellhörig. Da habe ich mir durchaus Gedanken gemacht und so, was ist das jetzt? Es geht um etwas, was jede Gemeinde oder Kirche hat. Meistens sind wir uns bloß nicht darüber bewusst. Wir leben etwas, aber wir denken nicht darüber nach. Und dabei ist es sehr wichtig zu verstehen, was eigentlich unsere Kultur ausmacht und wodurch diese Kultur auch geprägt ist. Was ist Gemeindekultur? Wer sind wir als Gemeinde? Was macht uns aus? Wofür stehen wir? Was glauben wir? Das alles, auch wie gehen wir miteinander um? Auch das gehört mit dazu, zur Gemeindekultur. Ja? Und sich darüber mal Gedanken zu machen, vieles machen wir einfach so, ohne uns Gedanken darüber zu machen. Und wenn wir uns Gedanken darüber machen, dann können wir vielleicht auch manches mal beleuchten und gucken, ist das denn eigentlich gut, so wie wir das machen? Oder müssen wir uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal korrigieren? So, Kultur ist eigentlich schwer zu beschreiben. Wir erleben sie. Ja, weil wir miteinander umgehen. Wir erleben sie. So, das, was man wahrnimmt, also Kultur ist eigentlich das, was man wahrnimmt, wenn man in die Gemeinde kommt. Wie gehen wir miteinander um? Wie handeln wir? Was haben wir für Traditionen? Ja, wie gehen wir mit manchen Dingen um? Zum Beispiel, ich war bei Sonja und Heidi fragte mich, warum steht eigentlich jeden Sonntag bei euch das Abendmahl? War eine sehr gute Frage, das konnte sie so nicht auf Anhieb sagen. Sie kennt das so, dass einmal sonntags Abendmahl gefeiert wird. Und wir haben das nun mal jeden Sonntag da stehen. Dann habe ich ihr das erklärt, warum wir das machen. Genau, das ist was von Kultur. Ja? Das kann man nicht so auf Anhieb verstehen und man weiß auch nicht, warum, wieso, weswegen. Und das ist gut, wenn man dann nachfragt. Ja? Das gehört mit zur Kultur. So, warum machen wir manche Sachen so und nicht anders? Wie gehen wir miteinander um? Das gehört alles mit zur Kultur. Wenn du jemanden fragst, der schon lange in der Gemeinde ist, ja, dann sagt er wahrscheinlich, das haben wir schon immer so gemacht. Das ist die Begründung. Keine sehr gute Begründung, aber das ist die Begründung. Das haben wir schon immer so gemacht. So, wir haben uns daran gewöhnt, es ist selbstverständlich geworden, ja, und wir fragen gar nicht mehr, warum, wieso, weswegen eigentlich. Ein Beispiel, um das mal deutlich zu machen. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, was typisch deutsch ist? Wir haben neulich eine Pastorenfreizeit gehabt und wir haben uns diese Frage mal gestellt, was ist eigentlich typisch deutsch? Wisst ihr, was mir auffällt, wenn ich irgendwo mal im Urlaub im Ausland bin? Dann fällt mir auf, was typisch deutsch ist, weil die manche Dinge anders machen als wir. Da fällt mir das auf. Wenn ich hier bin, ist das ja normal. Das haben wir schon immer so gemacht. Ja, aber im anderen Land, da gehen wir anders mit manchen Dingen um. Und da fällt mir dann auf, was so typisch deutsch ist. Aber ich könnte es auf Anhieb nicht definieren, unbedingt. Wie gefällt dir diese Definition? Ein Deutscher trinkt Bier, isst gern Schweinshaxe mit Sauerkraut, guckt um 20 Uhr die Tagesschau. Er ist fleißig, sparsam und kann gut organisieren.
Alles gut außer Tagesschau.
Manche sagen auch, alles gut, bis auf Schweizerchse oder Bier. Ich glaube, dass vieles von dem viel zu pauschal ist. Ja, nicht jeder mag Schweinshaxe. Aber das ist so für manche Leute das Bild von Deutschen oder auch von Bier. Ne? Also das mit der Tagesschau, guck mal an, wie viele Leute Tagesschau gucken, das kommt schon eher hin. Das gibt sicherlich Einzelne, die das nicht so machen, aber so. Aber das ist unsere Kultur. Wenn die meisten Leute das machen, dann ist das etwas, was so in uns drin ist, was wir gerne machen. Und gerade die letzten Beschreibungen, wir sind fleißig, wir können gut organisieren, das trifft auf viele Deutsche zu. Ganz sicher nicht auf jeden, ja, aber auf viele Deutsche. Das ist eine Eigenschaft, die viele Deutsche haben. Kultur wird von Werten und Überzeugungen geprägt, die uns oft nicht bewusst sind, sondern tief in unserem Inneren verborgen sind. Manches haben wir uns angewöhnt, schon als Kinder, und wir machen das einfach so, weil wir es gelernt haben und nie drüber nachgedacht haben, wir machen das einfach. Oder unsere Werte, ja, Werte, wer bringt uns Werte bei? Auch unsere Eltern. Wir sind von Werten geprägt. Und manches eignen wir uns auch selbst an, was uns wichtig ist, was wir auf keinen Fall, wo wir auf keinen Fall darauf verzichten wollen. Das sind unsere Werte. Und die bestimmen, wie wir miteinander umgehen. Leider, und ich beziehe mich jetzt nochmal auf Deutschland, leider sind die Werte, die Deutschland mal geprägt haben, in den letzten Jahrzehnten aufgegeben worden. Nicht alle, glaube ich nicht, aber die Politik traut sich nicht mehr, Werte zu definieren. Wir waren mal ein christliches Land, von christlichen Werten geprägt, und das ist verloren gegangen. Und wenn wir darüber sprechen, Ausländer zu integrieren, das ist gut. Und also ich sage überhaupt nichts dagegen, das ist gut. Aber wie willst du jemanden in etwas integrieren, wenn du nicht selber weißt, wer du bist und wofür du stehst? Das ist das Problem, was wir haben. Wir sind für alles offen. Und jemand hat mal gesagt, wer für alles offen ist, der kann nicht ganz dicht sein. Wir dürfen uns wieder auf Werte besinnen und sie auch definieren, wofür wir stehen. Vielleicht kommt dann auch wieder dieses Gefühl, dass wir gerne Deutsche sind. Gestern habe ich noch mit einem Kollegen gesprochen, und der sagte, meine Kinder trauen sich nicht, eine Deutschlandfahne hochzuhalten, weil sie sich schämen, Deutsch zu sein. Warum eigentlich? Der Krieg ist vorbei. Und wir haben Buße getan für das, was wir da getan haben. Das heißt, wir haben das ja gar nicht getan. Das waren unsere Vorgänger. Ja, und wir haben für diese Schuld eingestanden, das ist vorbei. Wir dürfen stolz sein darauf, dass wir Deutsche sind. Gott liebt uns auch als Deutsche. Das klingt vielleicht in unseren Ohren fremd, aber glaub mir, Franzosen und Engländer sind stolz darauf, Franzosen und Engländer zu sein. Und wir dürfen auch stolz sein darauf, Deutsche zu sein. Das ist aber nur so ein anderes Thema. Mir ging es eigentlich um Gemeindekultur, aber das wollte ich nicht, um einfach mal Werte, ja, und auch Kultur deutlich zu machen, war mir das wichtig, einfach das mal zu benennen, weil wir leben im Moment in dieser Zeit in Deutschland, wo wir einen Mangel daran haben, wo wir einen Mangel an Kultur haben. Ich meine nicht Kulturveranstaltungen von Musik und sonst was, sondern ich meine Werte und Überzeugung. Wir wissen nicht mehr, wer wir sind. So, und darum geht es eben halt auch in der Gemeinde. Wir müssen wissen, wer wir sind, wofür wir stehen. Wenn wir von Gemeindekultur reden, dann sollten unsere Werte und Überzeugungen mit der Bibel übereinstimmen. Ja, wir sind Gemeinde Christi, also sollten wir mit ihm übereinstimmen. Wie kann man das feststellen, ob wir wirklich damit übereinstimmen? Solange Werte nicht definiert und aufgeschrieben sind, sondern nur so in der stillen Übereinkunft der Mitglieder funktionieren, muss man sie irgendwie erspüren und erleben und so ahnen, was steckt denn da eigentlich hinter. Ja? Man muss länger dabei sein, um zu verstehen, wie die Leute ticken und wie sie denken. Und weswegen sie so denken. Kennt ihr ungeschriebene Gesetze? Ich würde mal behaupten, in jeder Gemeinde gibt es ungeschriebene Gesetze. Ein ganz typisches Beispiel, wenn ein Gast sich auf, wir haben zum Glück keine Emma, deswegen habe ich den Namen Emma genommen, wenn ein Gast sich bei uns auf Schwester Emmas Stuhl setzt, gibt es eine Riesenempörung. Sie wird scharf zurechtgewiesen und gesagt, das geht ja gar nicht. Wie kannst du dich da hinsetzen? Das ist doch Schwester Emmas Stuhl. Ja, woher soll ich das denn wissen? Steht das irgendwie dran? Steht da ein Namensschild dran? Ja, aber das ist so ein ungeschriebenes Gesetz. Ja, das weiß doch jeder. Das muss man doch wissen, wenn man hier... Nein, das kann man nicht wissen, wenn man hier zum ersten Mal herkommt. Aber das ist so ein ungeschriebenes Gesetz. Wie geht dir das, wenn du in eine Gemeinde kommst, wo du noch nie gewesen bist? Stehst du auf beim Lobpreis? Kann hier laut gebetet werden? Du musst dich doch erstmal orientieren. Wie wird das hier eigentlich gehandhabt? Das steht ja nirgendwo dran. Darf man hier Geistesgaben praktizieren oder nicht? Ja? Darf man lachen? Wir haben uns mal früher mal, als ich noch in der Kirche war, haben wir uns wirklich ernsthaft mal über dieses Thema unterhalten. Darf man in der Kirche lachen? Das ist bei uns zum Glück kein Thema, ja, aber es, die Frage darf man sich stellen, wenn man irgendwo anders ist. Versteht ihr? Man ist erstmal unsicher, man weiß nicht, was herrschen da für Gesetze. Ja, also ungeschriebene Gesetze. Deswegen habe ich mir vorgenommen, beziehungsweise wir haben uns vor Jahren schon mal vorgenommen, Werte mal zu definieren und aufzuschreiben. Und zu sagen, so, wofür stehen wir eigentlich, was glauben wir eigentlich, wie wollen wir miteinander umgehen? So, und das nützt natürlich nichts, wenn wir das aufschreiben und das liegt irgendwo in der Schreibtischschublade, ne? Dann weiß es keiner. Wir leben es zwar vielleicht oder auch nicht, ja, aber es ist gut, immer wieder daran erinnert zu werden und immer wieder darauf aufmerksam gemacht. Weil wenn wir Werte definieren, dann heißt das ja nicht unbedingt, wir leben sie auch alle. Aber wir können uns daran orientieren, wenn wir wissen, das sind unsere Werte. Wir können uns auch mal korrigieren, wenn wir daneben liegen. Oder wir können auch mal jemandem sagen, so, wir machen das so hier nicht. Guck mal, das sind unsere Werte, dafür stehen wir und so wollen wir auch miteinander umgehen. So, und die erste Überschrift, die wir genommen haben, ist, wir lieben Jesus. Wir lieben Jesus. Das habe ich gestern einem Kollegen erzählt und der sagt, das ist aber kein Wert. Ja, sage ich, da hast du recht, das stimmt, das ist kein Wert. Deswegen haben wir da auch noch einen Satz drunter geschrieben, was heißt das eigentlich? Weil Jesus lieben kann man sagen, ach, ich liebe Jesus ja so sehr. Ja, und im nächsten Moment machst du sonst irgendwas und denkst nicht mehr dran. Jesus lieben hat auch eine Folge, das hat auch eine Konsequenz. Und der Satz, der da drunter steht, wir ehren ihn mit allem, was wir tun und reden. Das bedeutet, Jesus zu lieben. Wir ehren ihn mit allem, was wir tun und reden. Und das ist unser oberster, erster Leitsatz. Das ist das Allerwichtigste für uns. Und das sagt sich leicht. Ja, das, wir lieben Jesus, sagt sich leicht. Und ursprünglich hatten wir mal formuliert, wir wollen Jesus ehren mit allem, was wir tun und reden. Und das haben wir wieder weggestrichen. Das Wollen. Natürlich ist das Wollen da, aber wir sagen, nein, das ist unser Ziel und wir sagen, das ist unser Leitsatz. Wir tun das. Ich weiß, wir kommen da nicht immer hin an diesen Maßstab, an dieses Ziel ran. Wir liegen auch manchmal daneben, aber wir sagen nicht, wir wollen, weil das ist nämlich ständig, dann haben wir eine Entschuldigung. Ja, wir wollen ja nur. Wir sind ja noch nicht so weit. Nee, wir tun das. Das ist unser Ziel. Wir tun das. Und ich glaube, dass Jesus ganz viel dafür tut, dass wir das auch tun. Also uns hilft dabei, dass wir das tun können. So, wir sind uns im Klaren darüber, dass wir das nicht aus eigener Kraft schaffen. Ich glaube, da wird jeder Ja sagen, oder? Wenn wir uns Jesus angucken und sagen, so will ich leben, so wie Jesus gelebt hat. Ich will so lieben, wie Jesus geliebt hat. So mit den Menschen umgehen. Auch mit denen, die mich nicht lieben, die Jesus getötet haben. Jesus sagt, vergib ihnen, Vater, denn sie wissen nicht, was sie tun. Kriegen wir sowas hin? Mir ist klar, ich kriege das nicht hin. Und also aus eigener Kraft werden wir das nicht schaffen. Wieso stellen wir dann den Maßstab so hoch? Weil Jesus das gerne möchte. Aber Jesus sagt nicht so, ich überlasse euch das und ich setze den Maßstab so hoch und nur versucht mal mit aller Kraft das zu schaffen. Nee, er sagt, ich helfe euch dabei. Ich bin mit euch und ich schaffe das. Wenn ihr dranbleibt an mir, dann schaffe ich das, dass ihr das erfüllen könnt. Jesus ist genau dafür gekommen und er hat uns mit seinem Heiligen Geist erfüllt, genau aus dem Grunde. Er hat uns seine Kraft gegeben, seinen Sinn gegeben. Wir brauchen also nicht Gebote auswendig lernen, wer weiß wie viel, damit wir bloß keins übertreten. Nein, wir haben den Heiligen Geist, der uns erinnert und uns hilft. Bei all dem stellt sich die Frage, warum tun wir uns das eigentlich an? Das ist doch mühsam. Oder nicht? Was bringt uns das? Lebt es sich nicht viel leichter ohne irgendwelche Regeln? Nicht? Brauchst du nicht drüber nachdenken, machst das, was du willst. Ist das nicht leichter? Ja, das ist eine fromme Antwort, das weiß ich. Und du hast ja auch recht, Thorsten, ich will dir da gar nicht widersprechen. Nur man darf sich diese Frage durchaus stellen, weil wir kommen irgendwann, auch wenn wir lange gläubig sind, kommen wir irgendwann an diese Frage. Auch zu fragen, warum mache ich das eigentlich? Warum tue ich mir das an? Warum halte ich das eigentlich so lange aus? Und deswegen, warum dürfen wir uns die Frage nicht stellen? Wir dürfen ehrlich und wahrhaftig sein und wir dürfen auch mal solche Fragen uns selber stellen. Uns auch in Frage stellen, beziehungsweise auch Jesus mal in Frage stellen. Jesus hat da keine Angst vor. Braucht er auch nicht. Ich lese mal die Begründung, die der Apostel Paulus seinem Mitarbeiter Titus gibt. Titus 2, die Verse 11 bis 14. Denn die Gnade Gottes ist jetzt sichtbar geworden, um allen Menschen die Rettung zu bringen. Sie erzieht uns dazu, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden zu verleugnen und besonnen, gerecht und mit Ehrfurcht vor Gott in der heutigen Welt zu leben. Als Menschen, die auf die beglückende Erfüllung ihrer Hoffnung warten und auf das Erscheinen der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus. Er hat sich für uns ausgeliefert, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufen und sich ein reines Volk schaffen könne, das darauf brennt, Gutes zu tun. Es dient dazu, gerettet zu werden. Mit Gott versöhnt zu leben und seine Hilfe überhaupt in Anspruch nehmen zu können. Dazu dient das Ganze. Ohne Jesus würden wir tatsächlich machen, was wir wollen. Und die Konsequenzen an uns erleben. Nicht nur in diesem Leben, sondern auch nach dem Tod. Dann hätten wir keine Hoffnung auf eine Zukunft. Jedenfalls keine gute Zukunft, sagen wir mal so. Eine Zukunft gibt es für jeden, aber die ist nicht unbedingt gut. Und Jesus will uns überhaupt nicht damit drohen, aber er sagt uns die Wahrheit. Es gibt den einen oder den anderen Weg. Und wenn du den guten Weg nehmen willst, nämlich wirklich in Gemeinschaft mit Gott zu leben, der dich über alles liebt, dann brauchst du Jesus. Dann sollst du rein werden, dann sollst du den Versuchungen in dieser Welt widerstehen können und überwinden. Und so leben, wie Jesus das gesagt hat, nach den Geboten. Das ist der Weg. Anders wirst du das Ziel nicht erreichen. Das ist das, was Thorsten eben gesagt hat. Und da hat er vollkommen recht. Wir werden das Ziel sonst nicht erreichen. Und wir werden auch hier, und darüber bin ich mir sehr darüber im Klaren, wir werden auch hier kein gutes Leben haben. Wir werden scheitern an so vielen Stellen, weil wir versuchen immer, ist das richtig, ist das gut? Und die Konsequenzen sagen uns dann immer, nee, das war's nicht. Es ist die Voraussetzung für ein freies und glückliches Leben und eine wundervolle Zukunft in Ewigkeit. Das ist das, was Paulus hier ausdrückt und Titus weitergibt. Ich habe mich mit 17 Jahren bekehrt. Und da habe ich, oder sagen wir mal, die Bekehrung hat eine ziemlich lange Zeit gedauert. Ich habe nicht an einem Tag so bekehrt, wie viele von euch. Sondern es hat bei mir gedauert. Ich habe mit 17 eigentlich angefangen, Jesus kennenzulernen. Und im Nachhinein kann ich sagen, Jesus hat mich immer näher gezogen. Er hat die Geduld gehabt, sich mir erstmal bekannt zu machen, mir erstmal seine Liebe zu zeigen. Obwohl ich noch keine Ahnung hatte. Und was ich in dieser Zeit tatsächlich vor allem gespürt habe, war seine Liebe und sein Umgang mit mir. Aus meiner Sicht brauchte ich nicht gerettet zu werden. Aus meiner Sicht war ich ein toller Kerl. Über jeden Zweifel erhaben, ich mache keine Fehler, ich bin toll, ich bin gut. Aber in der Zeit, ich war begeistert von Jesus. Ich habe Jesus tatsächlich kennengelernt. Ich war begeistert von ihm. Ich habe die Bibel gelesen. Ich habe mich zu Gebetsgemeinschaften dazugesetzt, weil ich es liebte, noch nicht selber zu beten. Das muss ich erst lernen. Nein, aber mit dabei zu sein in der Gegenwart Gottes und mit ihm Gemeinschaft zu haben. So, mit der Zeit, ich kam Jesus immer näher und irgendwann habe ich auch mal bewusst gemerkt, was Jesus eigentlich von mir will, dass er mein Leben will. Und irgendwann habe ich diesen Schritt auch getan. Da könnte man sagen, so da habe ich mich bekehrt, ja. Oder da bin ich wiedergeboren worden. Die Bekehrung hat, wie gesagt, viel länger gedauert. Ich glaube nicht, dass das dieser eine Punkt war. Aber da habe ich ja gesagt, weil ich es irgendwann begriffen habe. Und dann hat der Heilige Geist auch angefangen in mir, mal auf das eine oder andere hinzuweisen, auf Schwachpunkte und Fehler. Und ein ganz großer Brocken war Stolz. Kennt vielleicht der eine oder andere. Vielleicht ging das aber auch nur mir so, ich weiß es nicht. Aber ich habe jedenfalls gemerkt, wie sehr mich mein Stolz behinderte. In Beziehungen, im Umgang mit anderen, aber mich selber auch blockiert hat, weil ich meine Fehler nicht eingesehen habe. Und ich bin wo ich mich selber gehindert habe, ich habe mich selber am Lernen gehindert, weil ich von anderen nichts lernen wollte, weil ich meinte, ich könnte alles genauso oder besser. Ja, mein Stolz war mir im Wege. Aber natürlich auch im Umgang mit anderen, ne? mit Wertschätzung und so weiter. Wenn du denkst, du bist der Beste, dann sind alle anderen nicht so gut. Und so bin ich auch mit manchen umgegangen. Und auch wenn mir das sehr schwer gefallen ist, ich habe Jesus erlaubt, mir zu helfen, an meinem Stolz zu arbeiten. Und wisst ihr, das wisst ihr wahrscheinlich, wenn ihr selber damit zu tun hattet, es tut weh. Es tut weh, seinen Stolz aufzugeben. Es tut weh zu sagen, nein, ich bin nicht der Beste. Ich habe auch Fehler. Das tut richtig weh in vielen Fällen. Oder auch um Vergebung bei jemandem zu bitten, den ich angemault habe, weil ich meinte, er wäre falsch. Und nachher muss ich verstehen, der ist richtig und ich bin falsch. Und dann um Vergebung zu bitten, das tötet Stolz. Und man wird auf einmal viel, viel kleiner. Und Jesus freut sich, endlich hat er es begriffen. Er wird freier. Er wird freier. Ich bin Jesus zutiefst dankbar, auch wenn das total schwer war manchmal und ich das nicht immer leicht gemacht habe, aber ich bin Jesus dankbar, auch auf die Art und Weise, wie er das gemacht hat. Er hat nicht mit dem erhobenen Zeigefinger mich fertig gemacht, sondern er ist total liebevoll damit umgegangen. Manchmal hat er nur ein Wort gesagt, nämlich ich liebe dich. Und das reichte aus, also vor ihm zu kapitulieren und sagen, ja Jesus, du hast ja recht. Und ich bin daneben. Und dann kam das, was ich tun musste, um Vergebung bitten und was alles dazugehörte. So, inzwischen weiß ich, dass die Rettung noch viel, viel mehr umfasst. Ja, das habe ich erst mit der Zeit viel begriffen. Auch die Geschichte mit Hölle und Himmel habe ich zu Anfang überhaupt nie gehört. Es hat mir niemand Angst gemacht, weswegen ich mich bekehrt hätte. Das habe ich erst viel später mitgekriegt. Ja, und das ist gut. Ich freue mich darüber. Und ich habe immer noch keine Angst vor der Hölle. Ja, ich habe Jesus. Ich brauche keine Angst zu haben vor der Hölle. Ja? So, aber ich halte auch den Mund nicht darüber. Ich rede auch darüber, weil das ist der andere Weg. Und wenn ich nicht weiß, dass der Weg, den ich gerade gehe, dahin führt, dann wäre das fahrlässig, jemandem das nicht zu sagen. Und ihm nicht zu sagen, so, es gibt noch einen anderen Weg. Und wenn du den gehst, dann gehst du in die ewige Herrlichkeit und in die ewige Freiheit, weil Jesus macht uns frei. So, er hat mich, und das ist ein bisschen, bin ich mir auch bewusst, es ist noch so viel Potenzial für Böses in mir. Und Jesus hat mich davor gerettet. Ich weiß, dass ich Böses tun kann. Manche Gedanken kommen manchmal hoch. Habt ihr ja vorhin auch von Sarah gehört. Manchmal kommen wir so auf Gedanken und die sind nicht gut. Da ist Potenzial drin in uns. Aber Jesus hat mich gerettet. Und das war bei dem Zeugen von Sarah eben ja auch so deutlich. Schau auf mich. Ich werde dir helfen. Ja, manchmal ist es auch gut, Menschen an die Seite zu nehmen, dass die uns unterstützen, gar keine Frage. Aber letztendlich wird Jesus uns helfen. Die Menschen, die uns helfen, die werden uns zu Jesus bringen, hoffentlich zumindest, weil der uns helfen kann. So, das ist Rettung. Und wisst ihr, meine Motivation, Jesus zu folgen und auch Werte und Leitsätze, ja, Kultur zu lieben, diese Kultur zu lieben, ist aus der Motivation, weil ich Jesus liebe. Ich liebe Jesus für das, was er für mich getan hat. Ich liebe Jesus dafür, dass er mich liebt und wie er mit mir umgeht. Und ich liebe Jesus dafür, wie er auch mit anderen umgeht, wie er mit ihnen, wie er sie frei macht. Ich habe schon so viel gesehen, wie Jesus frei macht, ja, und hilft. Und ich liebe Jesus dafür. Ich bin immer wieder begeistert, wie Jesus mit Menschen umgeht. Das ist so fantastisch. Und dafür liebe ich Jesus. Und es lohnt sich, ihn zu ehren mit allem, was ich tue und sage. Darum will ich ihm folgen, Nachfolge, sein Jünger sein. So, dieser Leitsatz, den ich eben gesagt habe, wir lieben Jesus und wir ehren ihn mit dem, was wir tun und sagen, der zielt sehr auf die persönliche Nachfolge. Das ist keine Verordnung der Gemeinde, so müssen wir alle sein. Jeder muss selber entscheiden, ob er das tut oder nicht. Wenn du das tun willst, dann bist du bei uns herzlich willkommen. Dann gehen wir gemeinsam diesen Weg. Genau, aber wenn du sagst, nee, das will ich nicht, das kann ich nicht, da bin ich noch nicht bereit zu, ist in Ordnung. Soll ich es in aller Deutlichkeit sagen? Aber dann hast du ja auch noch nichts zu suchen. Dann wirst du hier nicht glücklich werden bei uns. Weil wir wollen genau diesen Weg gehen. Die Anforderungen, die Jesus an Nachfolge stellt, die sind sehr hoch. Die sind nicht irgendwo, könnte ja mal klappen, wenn es klappt, ist gut, und wenn nicht, dann nicht. Jesus stellt hohe Anforderungen. Markus 8, 34 bis 38, das lese ich mal. Dann rief Jesus seine Jünger und die Menge zu sich und sagte, Wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen. Er muss sein Kreuz aufnehmen und mir folgen. Denn wer sein Leben unbedingt bewahren will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben meinetwegen und wegen der guten Botschaft verliert, der wird es retten. Denn was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber seine Seele verliert? Was könnte er denn als Gegenwert für sein Leben geben? Denn wer in dieser von Gott abgefallenen sündigen Welt nicht zu mir und meiner Botschaft steht, zu dem wird auch der Menschensohn nicht stehen, wenn er in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln kommt. Das sind klare Worte. Und das deutet auch, gerade der letzte Satz, der deutet nochmal darauf hin, ja, es gibt zwei Wege. Und wenn er mit seinen Engeln kommen wird, am Ende der Zeit wird Gericht gehalten werden. Und wenn Jesus zu uns steht und sagt, ja, den kenne ich, der ist mit mir unterwegs, dann ist das gar keine Frage, dann werden wir nicht verurteilt. Dann kommen wir in die Ewigkeit zu Gott. Aber wenn Jesus sagt, nee, den kenne ich nicht, der ist nicht mit mir unterwegs, dann wird er verurteilt für all das, was er getan hat. Und was können wir dafür geben? Können wir uns entschuldigen? Können wir sagen, nee, ich habe immer alles richtig gemacht? Das können wir wohl sagen, aber Gott weiß, ob wir alles richtig gemacht haben oder nicht. Und Gott hat keine andere Möglichkeit. Gott ist gerecht und er wird gerecht urteilen. Und wenn wir nichts zur Freisprechung beitragen können, wenn wir nichts haben, wo wir sagen können, nee, ich bin unschuldig, dann werden wir verurteilt werden. Und das will Jesus nicht. Und deswegen sagt er, ja, bleib dran bei mir, folgt mir nach. Und zwar ganz und gar. Verleugnet, so da komme ich wieder auf Stolz, Verleugnung, ja. Zu erkennen, ich schaffe es nicht alleine, so gut wie ich mich halte, ich schaffe es trotzdem nicht. Jesus, ich brauche Jesus, um einen richtigen Weg zu gehen. Ich brauche seine Hilfe, damit ich richtig leben kann. Und wenn ich ihn habe, wenn ich mich an ihn angeschlossen habe, wenn ich mich selber verleugnet habe und sage, Jesus ist größer als ich und ich bleibe an ihm dran, dann werde ich auch das ewige Leben haben. Und es geht nicht um die Welt zu gewinnen. Es gibt viel, viel schönere. Es gibt eine schönere Welt anschließend. Diese Welt ist im Moment dabei, kaputt zu gehen. So schön, wie sie an vielen Stellen immer noch ist, aber sie ist dabei, kaputt zu gehen. Und deswegen macht Gott eine neue. Und wenn du auf der neuen leben willst, brauchst du Jesus. So liebevoll wie Jesus mit uns umgeht, so klar und deutlich ist er aber auch und sagt so, es gibt keinen anderen Weg. Der ist sehr eng und bleibt da dran. Und genau das wollen wir tun. So wollen wir als Gemeinde unterwegs sein. Jesus lieben von ganzem Herzen, mit allem, was wir sind. Jesus zu lieben, Gott zu ehren und auch ihn zu ehren mit dem, was wir tun. Und überleg dir, was das heißt, Jesus zu ehren mit dem, was wir tun. Als Erster beim Kaffee sein und den ersten Kaffee kriegen und das letzte Stück Kuchen kriege ich. Ehren wir Jesus damit? Was würde Jesus tun? Jesus würde das letzte Stück nochmal in 8 oder 10 Stücke teilen und dann werden es 20, weil er vermehrt es noch dazu. Aber wir verteilen vielleicht die 10 Stücke, damit jeder noch was kriegt. Das wäre Jesus zu ehren. Und die Gäste als allererstes, dass die einen Kaffee kriegen. Und wenn sie nicht als erstes da sind, dann bringe ich ihnen den Kaffee. Oder frage erstmal, ob sie einen wollen. Vielleicht wollen sie auch einen Tee. Wenn du mit dem übereinstimmen kannst, Jesus zu lieben und ihn zu ehren mit allem, was du tust und sagst, dann bist du bei uns in guter Gesellschaft. Und dann wollen wir miteinander das leben. das mit Leben füllen und auch uns gegenseitig dabei unterstützen und helfen. Wir wissen, dass wir das nicht immer alle können. Wir wissen um unsere eigene Schwachheit und freuen uns darüber, wenn andere das besser können, orientieren uns und hängen uns da auch mal unter und sagen, hilf mir dabei. Das ist völlig in Ordnung. Dafür, so sind wir unterwegs, so wollen wir unterwegs sein. Miteinander, um dieses Ziel zu erreichen. Um diesem, unserer Kultur tatsächlich diesen Wert zu geben, dass wir Jesus über alles stellen. Und deswegen ist uns das so wichtig. Alles andere, es kommt noch mehr an Werten und wie wir damit, wie wir damit leben wollen. Aber das ist uns das Allerwichtigste. Darauf wollen wir niemals verzichten. Wir wollen niemals eine Gemeinde werden, die Jesus irgendwie an die Seite drängt. Wir sind nicht so wichtig. Jesus ist das Wichtigste. Wir machen uns keine Vorwürfe wegen unserer Fehler, sondern wir ermutigen uns gegenseitig, dem Ziel näher zu kommen. So wollen wir miteinander umgehen. Wir lieben Jesus und wir ehren ihn mit allem, was wir tun und reden. Auch wenn wir Fehler machen, genau. Amen.